Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Mehr Whistleblower, nicht weniger. Und wir brauchen mehr investigative Journalisten. Wir brauchen mehr Organisationen wie Netzpolitik.org. Wir müssen die Regierung zwingen zu Transparenz. Wir müssen den Behörden auf den Zahn fühlen, immer wieder, lokal, national, international. Genauso wie wir es bei Kollektiv tun, aber auch wie es Markus und André von Netzpolitik immer wieder machen. Wir müssen für die Arbeit von Journalisten wie bei Netzpolitik.org spenden und wir müssen Menschen dazu motivieren. Wir müssen Menschen dabei unterstützen, Missstände ans Licht zu bringen. Wer Missstände benennt, kann Missstände auch beheben. Das Verhalten der Dienste ist ein klarer Missstand. Das Verhalten von Verfassungsschutzchef Maaßen ist ein klarer Missstand. Das Verhalten von Generalbundesanwalt Range ist ein klarer Missstand. Und Netzpolitik ist nicht das Problem. Das Problem sind Maaßen und Range.
Das war heute Nachmittag in der Nähe vom S-Bahnhof Friedrichstraße der Beginn einer Demonstration gegen die Ermittlungen bei Netzpolitik.org wegen Landesverrat. Sie sind ja auch auf Radio 1 ausführlich bisher informiert worden, auch dass die Ermittlungen vorerst ruhen. Aber dennoch gab es heute eine Demonstration. Was heißt dennoch? Die Ermittlungen ruhen ja nur, bis ein Gutachten klärt, ob die Ermittlungen überhaupt sinnvoll sind oder nicht. Das hätte man auch vorher haben können. Wir hören gleich nochmal, wie der Verlauf der Demonstration war und auch ein Interview mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Er ist der Chefredakteur und einer derjenigen, gegen den ermittelt wird. Dann hören Sie die Fachverlage im digitalen Wandel hier im Radio 1 Medienmagazin vom 1. August 2015 und Sie haben auch wahrscheinlich mitbekommen, seit einer Woche ist die Sendung des Westdeutschen Rundfunk, also vom Westdeutschen Rundfunk verantwortet, hart aber fair, unter Kritik. Und wir fragen mal, ist denn diese Outsourcing-Geschichte, die in den 90er Jahren begann, dass sich Produktionsfirmen um ja berühmte oder prominente Moderatoren herum gebildet haben, aus heutiger Sicht überhaupt der richtige Weg gewesen? Und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Es ist kein Gerücht, das war eben Adele übrigens mit Rumor Has It, es war kein Gerücht, dass heute eine Demonstration stattfinden wird am S-Bahnhof Friedrichstraße ausgehend. Ein Protest gegen die Ermittlungen bei Netzpolitik.org wegen Landesverrats. Ein Vorwurf, der auch gleich nochmal kurz von Markus Beckedahl, dem Chefredakteur von Netzpolitik.org, im Interview erklärt wird. Zuerst einmal angesichts der Meldung vom Freitagabend, dass die Ermittlungen vorerst ruhen würden und nicht, wie fälschlicherweise bei Bild gelesen wurde, eingestellt wurden, frage ich jetzt mal gleich schnell noch den demonstrationsbeobachtenden O-Tonspender vom Sendungsanfang, Markus Richter. Waren sehr viele Menschen gekommen?
Das ist natürlich relativ zu sehen, weil über 2000 Leute, wie die Veranstalter sagen, sind jetzt nicht so viel, was große Demos angeht. Aber die hatten ja nur 400 angemeldet, waren selber, das haben sie in den Reden auch immer wieder gesagt, wirklich überrascht, wie viele Leute da aufgetreten sind. Ich würde so konservativ schätzen, es waren auf jeden Fall über 1000. Die Polizei sagt 400, die Veranstalter selber, wie gesagt, über 2000. Und das waren schon sehr viele dafür, dass es so spontan war. Und es waren vor allen Dingen, das fand ich auch erstaunlich, ein großer Durchschnitt, also sowohl vom Alter her als auch von der, ja, was man so beobachten konnte. Es war halt nicht so die typische Twitter-Filter-Bubble, die da auf die Straße ging, sondern es war, da hatte man den Eindruck, wirklich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Querschnitten, die da auch gut dabei waren und auch immer schön applaudiert haben während der Reden.
Und die einigende Klammer war, Landesverrat ist irgendwie ein sehr obskurer oder vielleicht auch bescheuerter Vorwurf?
Definitiv. Also die Reden, die da gehalten wurden, waren auch ganz klar. Es geht halt, das ist eine Einschränkung der Pressefreiheit und vor allen Dingen wurde mit verknüpft auch immer die Forderung nach mehr Whistleblower-Schutz. Und das haben auch alle Teilnehmer, das konnte man auch an den Transparenten sehen, genauso gesehen. Also das war auch ungeteilt die Meinung, so geht's nicht, da muss protestiert werden.
Meint Markus Richter, vielen Dank für diesen kurzen Report. Und erinnern wir uns, es ist mittlerweile 53 Jahre her, als dieses Wort Landesverrat zum ersten Mal wirklich politische Wellen schlug. Das war die sogenannte Spiegel-Affäre, die auch geheime Dokumente allerdings der Bundeswehr geleakt hatte und konstatiert hat, die Bundeswehr sei nur bedingt abwehrbereit. Und es gab damals einen riesengroßen Skandal. Wie können denn geheime Papiere vom Spiegel veröffentlicht werden? Das sei doch tatsächlich Landesverrat, wenn man dem Gegner damit signalisiert, dass man gar nicht einsatzbereit ist. Und hören wir noch mal ganz kurz einen Ausschnitt aus der Bundestagsdebatte von Konrad Adenauer. Der war damals Bundeskanzler.
Wenn von einem Blatt, das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch, um Geld zu verdienen, Landesverrat betrieben wird, ich bin sehr erstaunt, Sie wollten sich doch gar nicht vor den Spiegel stellen. Sie wollen doch nun die Methoden, mit denen ein Landesverrat aufgedeckt wird, die passen Ihnen nicht. Das haben Sie doch eben gesagt. Und meine Damen und Herren, ich wiederhole nochmal, ich halte mich im Gewissen für verpflichtet zu sagen, dass die Beamten des Bundesgerichts, der Bundesanwaltschaft, des Kriminalamts, des Kabinetts unser vollstes Vertrauen und den Dank des deutschen Volkes verdienen.
Ja, es gab die Verhaftung zum Beispiel vom Herausgeber des Spiegels Augstein, wir erinnern uns, und dann hat sich das alles mehr oder weniger als Bumerang erwiesen. Es war natürlich im Sinne der Pressefreiheit gedeckt. Aber hören wir jetzt mal den aktuellen Fall aus der Sicht des Bloggers und Chefredakteurs netzpolitik.org. Er stellt sich nochmal selbst vor.
Hallo, mein Name ist Markus Beckedahl, ich bin potenzieller Landesverräter und Chefredakteur von netzpolitik.org.
Da sind wir genau beim Thema. Es besteht nämlich der Verdacht, dass Sie Staatsgeheimnisse öffentlich bekannt gemacht haben. Können Sie den Verdacht nachvollziehen? Denn es sind in dem Schreiben der Bundesanwaltschaft zwei Artikel genannt worden, die auf netzpolitik.org unter Ihrer Verantwortung publiziert wurden.
Wir haben im Februar diesen Jahres zum ersten Mal Ausschnitte aus einem Haushaltsplan des Verfassungsschutzes publiziert, um zu dokumentieren, dass zwei Jahre nach Start der Snowden-Enthüllungen die Bundesregierung die Internetüberwachung massiv ausbaut und quasi die Snowden-Enthüllungen als Machbarkeitsstudie und nicht als Warnung ansieht. Zur Dokumentation unserer Berichterstattung haben wir halt diese Originaldokumente, diese Ausschnitte dazugepackt, damit sich Leserinnen und Leser ein Bild aus der Originalquelle machen können, auch um unsere Arbeit kritisch zu hinterfragen, aber auch um das Ausmaß zu sehen. Und wir würden es heute immer noch so machen, weil wir sehen nicht, dass es sich um Staatsgeheimnisse handelt, weil es gibt verschiedene Abstufungen, wie ein Dokument klassifiziert ist. Und in diesem Fall ist es die zweitniedrigste Geheimhaltungsstufe. Und wenn es tatsächlich ein Staatsgeheimnis wäre, wo die Veröffentlichung die äußere Sicherheit der Bundesregierung gefährdet, wo man das Gefühl hat, gleich rollen die Panzer, dann hätte man das sicherlich anders eingestuft.
Was stehen denn für Geheimnisse in diesen beiden Artikeln denn drin?
Also in den Auszügen der Haushaltspläne des Verfassungsschutzes stehen Informationen, dass zum Beispiel eine neue Einheit geschaffen wird, wo 75 Mitarbeiter dabei helfen sollen, mit den passenden Werkzeugen in Echtzeit das Internet und soziale Netzwerke vor allen Dingen zu rastern und quasi hinter diesen Robotern hinterherzulaufen und das alles nochmal menschlich zu analysieren. Das ist unserer Meinung nach nichts, was ein Staatsgeheimnis ist. Das ist etwas, was quasi offengelegt gehört, damit wir als Gesellschaft uns Gedanken machen, ob wir so etwas wollen oder nicht. Stattdessen wird das im Geheimen, in geheimen Kontrollgremien und so weiter im Bundestag diskutiert, wo die Öffentlichkeit keinen Zugang hat. Und ich finde, das sind entscheidende, auch verfassungsrechtliche Fragestellungen in diesem Fall. Nämlich, darf beispielsweise der Verfassungsschutz automatisiert soziale Netzwerke durchrastern, wo eigentlich laut Verfassung sein Aufgabenprofil darin besteht, individuelle Recherchen durchzuführen. Darüber müssen wir diskutieren. Und das geht aber nicht, wenn keiner darüber reden darf und keiner so genau weiß, was die jetzt vorhaben und was die ausbauen, sondern die einfach machen lässt.
Aber dafür gibt es ja Geheimdienstausschüsse im Bundestag, die das zu bewerten haben. Warum überlassen Sie denen nicht die Arbeit?
Also ich finde es gut und sinnvoll, dass es sowas wie Geheimdienstausschüsse gibt. Vor allen Dingen bin ich ein Fan des Geheimdienstuntersuchungsausschusses, aber ich habe das Gefühl, dass derzeitige parlamentarische Kontrollgremien, die G10-Kommission und die PKGR im Bundestag, reine Demokratiesimulationen sind. Das bekommt man auch im Geheimdienstuntersuchungsausschuss mit, wenn Mitglieder der G10-Kommission dort beispielsweise berichten, dass sie von all den Skandalen aus den Medien erfahren haben, die wiederum dank von Whistleblowern darüber berichten konnten, was da tatsächlich passiert, weil bei den Kontrollgremien ist das nicht irgendwie, denen ist das nicht mitgeteilt worden. Da kommen dann anscheinend immer die Verfassungsschutz- und BND-Menschen, zeigen lustige Präsentationen und dann gehen alle wieder nach Hause. Das kann doch nicht die demokratische parlamentarische Kontrolle sein, die wir uns in einem modernen Rechtsstaat so vorstellen.
Sie berufen sich auf die Pressefreiheit, Artikel 5 des Grundgesetzes, die Bundesanwaltschaft auf den Paragraphen 94 des Strafgesetzbuches. Ist es in einer Demokratie nicht eigentlich normal, dass man Gerichte entscheiden lässt, welches Recht höher zu bewerten ist?
Natürlich kann man hier Gerichte entscheiden lassen. In diesem Fall hätten wir nur die Herausforderung, wenn man das tatsächlich vor Gericht klären lassen wollen würde, ob jetzt André Meister, mein Kollege und ich unter Landesverrat angeklagt werden, würde man A, unsere ganze Redaktion für lange Zeit lahmlegen. Wir könnten unserer Arbeit als Journalisten nicht mehr nachgehen. Wir sind eine sehr kleine, unabhängige Redaktion. Und vor allen Dingen, es wäre vollkommen ungewiss, was die Auswirkung generell auf Journalisten und Pressefreiheit ist. Wenn alle irgendwie auf einmal zukünftig bei Veröffentlichungen mitdenken müssen, dass sie in eine ähnliche Situation wie wir geraten, nämlich dass halt der Staat mit unseren Steuergeldern gegen Journalisten quasi mit Atombomben vorgeht und sie in die finanziellen Ruin und möglicherweise ins Gefängnis stecken kann.
Nun klagt man sie ja noch nicht an, sondern man ermittelt. Das ist ja ein kleiner Unterschied. Und zwar ergebnisoffen. Vielleicht ist ja die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens eben nicht die Vorwegnahme einer gewissen Verdachtsmöglichkeit, sondern vielleicht will man ja auch wirklich einfach nur Klarheit.
Also wir sehen das Ganze klar als Einschüchterungsversuch gegen unsere Arbeit, aber auch gegen andere Journalisten, die mithelfen, Licht ins Dunkle des größten Überwachungsskandals in der Geschichte der Menschheit zu bringen. Wir sehen es aber auch klar als Einschüchterungsversuch gegenüber allen Quellen und potenziellen Quellen aus den Behörden und aus dem politischen Berlin, die Journalisten wie uns, aber auch vielen anderen Journalisten helfen, Licht in dieses Dunkeln zu bringen. Und das ist ganz klar ein Angriff auf die Pressefreiheit.
Sie wollen sich ja nicht einschüchtern lassen, falls die Richter zur Überzeugung gelangen, dass ihre Veröffentlichungen dem Gemeinwesen schaden sollten. Das kann ja sein, dass auch Informationen, die Sie gut gemeint veröffentlicht haben, möglicherweise die Sicherheitslage tatsächlich der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Das ist ja aus Ihrem Büro vielleicht gar nicht so abzuschätzen. Wird Ihnen also das ja nicht nützen, wenn Sie denn der Schuld überführt werden? Worauf stellen Sie sich eigentlich ein? Ist das, Sie haben sich sicherlich beraten, auch mit Anwälten, ist das eher ein Sturm im Wasserglas? Will man hier möglicherweise nur das Sommerloch füllen?
Wir wissen es nicht. Also bis gestern wusste ich gar nicht, dass Journalisten in Deutschland noch wegen Landesverrats theoretisch angeklagt werden können und dafür auch ins Gefängnis kommen können. Ich dachte, sowas ist quasi in unserer Zeitgeschichte irgendwie mal irgendwann beerdigt worden. Insofern, sagen wir mal, im besten Fall ist das eine steuerfinanzierte Imagekampagne für unsere Arbeit. Dann bedanken wir uns sehr gerne bei Herrn Maaßen und Herrn Range. Im schlechtesten Fall stellen wir uns auf einen langen Prozess ein, der unsere Arbeit lahmlegen wird, der auch ein finanzielles Risiko für André Meister und mich wird, um für unser Recht zu kämpfen, um für zeitgenössische Regeln zur Pressefreiheit im digitalen Zeitalter zu kämpfen. Und notfalls gehen wir für unsere Überzeugung auch ins Gefängnis. Aber natürlich denkt da jetzt keiner dran, weil der Gedanke ist allein sowas von absurd und surreal. Das möchte ich eigentlich gar nicht weiter verfolgen.
Wäre das nicht eine Gelegenheit, in diesem ganzen Komplex auch so etwas mit hinein zu führen in eine Gegenargumentation, in eine Kampagne ihrerseits? Sie fordern ja schon lange, dass Whistleblower geschützt werden sollen, dass sie auch anerkannt werden als Informanten, wie sie im Journalismus bisher immer üblich waren, wenn Skandale aufgedeckt wurden, um das Gemeinwesen Demokratie in Anführungszeichen sauber zu halten. Das wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt. Denken Sie darüber nach?
Also wir haben gerade das Problem, dass wir uns für Netzneutralitätsregeln in der EU gegen die Vorratsdatenspeicherung, gegen die Verschlimmbesserung der Störerhaftung, also auf so vielen netzpolitischen Baustellen einsetzen, dass wir natürlich uns auch für einen besseren Whistleblower-Schutz einsetzen, aber jetzt nicht in der Lage sind, dazu auch noch eine Kampagne zu machen. Insofern unterstützen wir redaktionell bestehende Kampagnen, zum Beispiel vom Whistleblower-Netzwerk, aber wir könnten uns auch vorstellen, das Ganze jetzt dazu zu nutzen, zeitgenössischere Regeln zur Pressefreiheit einzufordern und klar einzufordern, dass bei niedrigen Geheimhaltungsstufen es selbstverständlich sein sollte, dass Journalisten geschützt sind, wenn sie diese Dokumente zur Dokumentation und zum kritischen Mitlesen für ihre Leserinnen und Leser oder Zuschauer und Zuschauerinnen gleichzeitig mit ihren Artikeln, mit ihren Beiträgen online stellen können. Früher war das keine Frage, die sich Journalisten stellten, weil früher hatte man keinen Platz in der Zeitung, um Dokumente beizulegen. Heute geht das im Netz und ich finde, man sollte es auch machen können, wenn auch nicht immer, aber man sollte halt im Einzelfall klare Regeln haben, wann es geht, um Journalisten und ihre Arbeit zu schützen und Leserinnen und Lesern einfach die Möglichkeit zu geben, die Arbeit von Journalisten besser kontrollieren zu können. Das führt auch zu mehr Vertrauen in die Arbeit von Journalisten und das ist etwas, was wir heute in der veränderten Medienwelt ganz dringend benötigen.
Meint Markus Beckedahl, Chefredakteur von netzpolitik.org. Potenzieller Landesverräter, hat er gesagt, also die Ermittlungen ruhen zurzeit, aber ja, es kann sein, dass sie wieder aufgenommen werden.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Am letzten Sonntag berichtete die Bild am Sonntag, dass sich Frank Plassbergs TV-Produktionsfirma Ansager und Schnipsemann gegen Honorar beauftragen ließ vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, Gäste zu einer Jahrestagung in Berlin einzuladen, allerdings im Namen von Hart aber Fair. Und das ist ja, wie wir wissen, seine eigentliche Hauptaufgabe in der Produktionsfirma, diese Sendung für den Westdeutschen Rundfunk zu produzieren, der sie wiederum in das Gemeinschaftsprogramm ARD einbringt. Die Suche nach Gesprächspartnern war echt mühevoll. Der Westdeutsche Rundfunk lehnte ein Interview für das Medienmagazin ab. Auch deswegen, weil man nicht für mögliche Verfehlungen der Produktionsfirma sprechen könne und gab uns ein aus zwei Sätzen bestehendes schriftliches Statement des Unternehmenssprechers Stefan Wirz, der übrigens auch mal verantwortlicher WDR-Redakteur bei Hart aber Fair war. Das Zitat: Der WDR begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich. Sie unterstreicht, dass das hohe Ansehen und die Integrität der Sendung Hart aber Fair bei allen Beteiligten höchste Priorität hat. Hä? Was war jetzt gemeint? Gemeint ist vermutlich eine Entscheidung von Frank Plassberg, doch welche? Man verwies mich auf ein Interview, das Plassberg dem Branchendienst DWDL gegeben habe. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein, also wollte an der Originalquelle recherchieren, erwischte Plassberg durch einen Rückruf. Nein, das sei sein einziges Interview, das er gebe. Ich möchte doch bitte Verständnis dafür haben. Gut, dachte ich mir, also wenn alle Betreffenden nur einmal reden wollen oder überhaupt schweigen wollen, was kann man da machen? Es gab Empfehlungen, die liegen weit zurück, als Udo Reiter als mitteldeutscher Rundfunkintendant noch amtierte. Und auch im Bayerischen Rundfunk hörte ich des Öfteren, Herr Wagner, lesen Sie doch am Montag den Fokus, da steht alles drin. Ich sagte dann immer, ich kann doch hier nicht im Radio aus der Zeitung oder aus der Zeitschrift vorlesen und dann war Schweigen. Ich mache das jetzt mal. Sie hören jetzt also vertont das Interview, das Frank Plassberg dem Branchendienst DWDL gab. Wir haben die ausdrückliche Genehmigung dafür. Herr Plassberg, die Zusammenarbeit Ihrer Firma Ansager und Schnipsemann mit dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat in den letzten Tagen für viel Wirbel gesorgt, ausgelöst durch eine E-Mail-Signatur. Sie haben bislang nichts dazu gesagt. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Kritik?
Wir haben uns einen dicken Schnitzer erlaubt, der uns mächtig auf die Füße gefallen ist. Und dafür müssen wir nun gerade stehen. Die falsche Signatur unter Einladungsschreiben für den Versicherungstag hat den Eindruck erweckt, wir würden in unserer Firma nicht klar trennen zwischen der redaktionellen Arbeit für Hart aber Fair auf der einen Seite und dem Auftrag, eine journalistisch aufbereitete Diskussionsrunde für den GDV zu produzieren auf der anderen Seite. Das darf nicht passieren. Nun überlagern dieser Fehler und die Berichterstattung darüber die gesamte Veranstaltung. Und dieser Fehler kann auch die Reputation von Hart aber fair beschädigen. Beides wollen wir nicht. Daher haben wir uns mit dem GdV darauf verständigt, die Zusammenarbeit nicht weiter fortzuführen.
Ansager und Schnipselmann ist bislang bekannt für die Produktion von Talk- und Quizshows. Welche Rolle spielen Aufträge abseits dieses Kerngeschäfts? Gibt es weitere Kunden?
Eine sehr geringe. Die Firma A&S gibt es seit 10 Jahren. Außer dem Versicherungstag haben wir 2 vergleichbare Aufträge angenommen, und zwar vor gut 9 Jahren. Damals haben wir für das Forschungszentrum Jülich eine Fachveranstaltung zum Thema Supercomputer produziert, und im Auftrag des Rheinischen Sparkassen- und Giroverband haben wir im gleichen Zeitraum für eine interne Veranstaltung eine Podiumsdiskussion umgesetzt. In beiden Fällen habe ich moderiert.
Nach welchen Kriterien wurden eigentlich die Partner, für die man arbeitete, in der Vergangenheit ausgewählt?
Wir haben keine Werbung und keine Produktpräsentation gemacht und uns nicht vor den Karren einer Partei oder eines Konzerns spannen lassen. Voraussetzung war außerdem, dass, wie bei den oben genannten Fällen, die Auftraggeber wirklich an einer offenen und spannenden Diskussion interessiert waren.
Inwiefern passt die Zusammenarbeit mit einem Lobbyverband überhaupt zu Ihrem Selbstverständnis als unabhängiger Talkmaster, der in seiner Sendung auch häufig mit Vertretern von Interessenverbänden zu tun hat?
Der Versicherungstag ist keine Hinterzimmerveranstaltung. Da sitzen 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaft, Kirche und so weiter. Im letzten Jahr waren dort Angela Merkel, Altbischof Wolfgang Huber und DGB-Chef Rainer Hoffmann zu Gast. Auch viele Journalisten sitzen da, die über das, was da auf offener Bühne passiert, berichten können, wie sie wollen. Selbst das Fernsehen überträgt die Veranstaltung in Teilen. Ich war der Meinung, für eine solche Veranstaltung kann man als Produktionsfirma guten Gewissens arbeiten. Wir hatten alle Freiheiten, eine kritische Diskussion zu planen, und haben dafür unter anderem einen der renommiertesten Datenschützer eingeladen, der den Versicherungen sicher einiges vorzuhalten hat. Nochmal, was da stattfindet, passiert öffentlich, nicht heimlich.
Gab es nie persönliche Bedenken? Es ist schwer zu glauben, dass Ihnen als kritischen Journalisten keine Bedenken kamen bei diesen Geschäften.
In meinem Kopf war immer klar, da gibt es keine Vermengung, weil wir uns nicht zensieren lassen. Jetzt muss ich erkennen, was für mich immer klar war, ist nicht entscheidend. Wir erwecken allein mit der Annahme eines solchen Auftrags in den Augen anderer den Anschein von Befangenheit. So wie die Sache jetzt gelaufen ist, muss man rückwirkend sagen, war ein Fehler, hätten wir lassen sollen. Der Image-Schaden für unsere Firma ist ja nicht wegzudiskutieren.
Das Ende der Zusammenarbeit mit dem GdV hat also auch Auswirkungen für künftige Aufträge, die Ansager und Schnipselmann annimmt?
Erst einmal werden wir unsere Wunden lecken und uns ordentlich schütteln. Hart aber fair hat die höchste Priorität in unserem Unternehmen. Der Erfolg der Sendung beruht auf unserer Glaubwürdigkeit. Um auch nur den leisesten Anschein von Befangenheit zu vermeiden, werden wir in Zukunft auf private Aufträge verzichten.
Soweit die Verlesung eines Interviews aus Gründen, die ich Ihnen geschildert habe. Ich fragte Professor Hans-Jürgen Rosenbauer. Er war lange Zeit beim Westdeutschen Rundfunk angestellt und war auch der einzige und ja 10 Jahre lang Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. Er kennt die ARD also ziemlich genau, auch gerade in den 90er Jahren, wo diese Praxis eingesetzt hat, dass man Produktionen für so wichtige Sendungen auslagert. Wie er rückblickend diese Zeit sieht, der 90er. Jahre.
Der erste Fall, in dem die Vorbereitung der Produktion nach draußen ging, war Biolek. Das wurde zwar in den WDR-Studios produziert, aber vorbereitet von seiner eigenen Firma. Das hat dann Schule gemacht und ich fand diese Entwicklung falsch. Ausgerechnet Sendungen, die besonders preiswert zu produzieren sind, an Firmen zu vergeben und Talente, die in Sendern entwickelt wurden, zu Unternehmern zu machen, die dann nur noch zuliefern, habe ich immer für falsch gehalten. Und ich finde, das ZDF-Modell, wie es eben bei Illner der Fall ist, eine solche Sendung im Haus zu verantworten und zu produzieren, richtiger. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum es sinnvoll sein soll, wenn eine politische Gesprächssendung ohnehin verantwortet werden muss, was die Inhalte angeht, von einem Sender, dass dann die ausgelagert wird und dazu führt, dass es natürlich erheblich teurer wird. Und man verliert Talent, das im Sender groß geworden ist, und schafft natürlich immer mehr Anreize, weil jeder, der sich als Moderatorin oder Moderator profiliert hat, dann den Eindruck hat, ich möchte auch Produzent sein und dann nicht nur mein Moderationshonorar verdienen, sondern noch über die Produktion zusätzlich. Ich habe das immer für einen Fehler gehalten und denke, man sollte das wieder zurückführen dahin, wo es hingehört, in die Häuser.
Und es gab ja auch gleich ein Eklat mit Biolek, weil er nebenher natürlich versuchte, seine Marke zu profilieren.
Ja, ich glaube, es wurde eher von außen an ihn herangetragen. Ich glaube, es ging um Bratpfannen oder irgendetwas. Das war aber sehr schnell beendet und da passierte auch nichts mehr. Aber es war immer ein Konflikt, wenn freie Mitarbeiter dann auch Werbeträger wurden, ob das für Air Berlin war, ob das für die Dämmstoffindustrie ist oder sonst jemand. Das hat immer für Irritationen gesorgt. Und ich finde auch, wenn jemand journalistisch tätig ist, ist der gleichzeitige Einsatz als Werbeträger widerspricht dem journalistischen Selbstverständnis. Aber das muss jeder Kollege, jede Kollegin selbst entscheiden, wie sie das sehen. Aber ich glaube, die Sender sind etwas sensibler geworden.
Weil eben der Name Illner fiel, in der Tat, die Sendung war jahrelang sehr stark an das ZDF gebunden, fragte ich den Chefredakteur des ZDFs im Zeitraum 2000 bis 2010, Nikolaus Brender, was eigentlich dazu geführt hatte, dass man Maybrit Illner entgegen damals zu Sabine Christiansen nicht ausgelagert hatte.
Das war relativ einfach. Der Chefredaktion wie auch der Programmdirektor haben einen Etat, der basiert auf einer Vollkostenrechnung. Das heißt, vergleichbar mit den freien Preisen oder mit den Preisen auf dem freien Markt. Und wir haben schlicht kalkuliert. Es gab genügend Kapazitäten des Hauses, das innerhalb des Hauses zu produzieren. Deswegen haben wir das gemacht. Das war eine rein ökonomische Frage. Wir brauchten kein Studio, weil das Studio selbst im Hauptstadtstudio verortet ist, das heißt in der Halle des Hauptstadtstudios. Die Kameras sind auch vorhanden, deswegen wäre es ein ökonomischer Unsinn gewesen, das nach außen zu geben.
Gab es darüber hinaus irgendwelche Vorurteile, dass Sie das Gefühl hatten, bei einer politischen Talksendung ist es besser, wenn man möglichst dicht dran ist an denen, die diese Sendung machen?
Also bei einer richtig politischen Sendung glaube ich schon, dass es im Hause eine größere und stärkere Verankerung hat. Auch die Verantwortung des Chefredakteurs oder der Redaktionsleiter sind näher und besser zu fassen, als wenn es außer Haus gegeben ist. Aber das muss nicht immer so sein. In anderen Fällen, von denen ich weiß, sind die Moderatoren ja lange Zeit innerhalb der Häuser gewesen. Das heißt, es besteht ein Vertrauensverhältnis auch zu den einzelnen Redaktionen, sodass das kein Nachteil sein muss.
Inzwischen ist ja die Sendung Maybrit Illner von der Produktionsfirma DocStation produziert, bei Kerner und Lanz von Anbeginn gleich mit Produktionsfirmen. Was führt eigentlich, außer dass man eine Kosten-Nutzen-Rechnung macht, normalerweise zu der einen oder anderen Entscheidung?
Naja, also Kerner und Lanz, für diese Sendung war ich nie verantwortlich. Ich weiß auch nicht, wie die jetzt produziert werden, dazu kann ich nicht wenig sagen. Ich kann nur eines sagen, Kerner und Lanz sind Talkshows, reine Talkshows, die mit Politik wenig zu tun haben, auch wenn Kerner früher immer sich gerne mal auch in politische Dinge gemischt hat. Es hat sich aber nicht gelohnt, die Sendung dann sich anzuhören oder anzusehen. Das sind, in der Regel sind es rein ökonomische Überlegungen. Die Häuser müssen an Personal sparen, das heißt, sie geben Kameraleute auf, müssen Kameraleute aufgeben, das ist die Vorstellung auch der kontrollierenden Gremien. Sie müssen Infrastruktur verkürzen. Das heißt, es kommt immer wieder vor, dass solche Sendungen auch nicht im Hause produziert werden können, weil die Kapazitäten nicht vorhanden sind. Also werden sie nach außen gegeben. Also da ist nichts Verbrecherisches dran.
Aber gibt es dennoch so etwas wie eine reflektierende Nachbetrachtung dieses Trends, der ja in den 90er Jahren erst einsetzte, dass man sagt, also dieses ganze Outsourcing hat dem System eher geschadet oder genutzt?
Also generalisiert würde ich das nicht sagen. In manchen Fällen war es sicherlich schädlich, in anderen Fällen hat es genützt. Nicht? Auch Produktionen, die nicht innerhalb der Häuser selbst stecken, sind oftmals auch wesentlich freier in ihrem Denken, weil sie nicht in den Strukturen der Großhäuser des öffentlich-rechtlichen Systems verhaftet sind. da gibt es Vorteile. Bei den anderen, also je politiknäher sie sind, die Sendungen sind, je abhängiger sie auch von Politik oder anderen Wirtschaftsinteressen sein können, desto stärker, glaube ich, müssten sie im Hause selbst verantwortet und auch produziert werden.
Aber bei Kerner hatten Sie ja den Konflikt, Sie sind bekannt dafür, dass Sie mal gesagt haben, ein Journalist wirbt nicht. Und ich glaube, die Werbeaktivitäten von Kerner haben dem ZDF letzten Endes geschadet.
Ja, zweifelsohne. Deswegen hatte er auch in der Direktion der Chefredaktion, also unter meiner Verantwortung, dann auch keine Sendungen mehr gemacht. Er hatte damals noch Sportsendungen gemacht. Ich habe ihm das sehr deutlich und klar gesagt, dass das nicht geht, weil das eine journalistische Aufgabe ist, die nicht mit Werbung beschmutzt werden kann. Und deswegen ging es bei uns nicht mehr. Er hatte dann in der Programmdirektion weitergearbeitet, aber dazu hatte ich sozusagen keine Verantwortung. Ich hatte da auch nichts zu sagen.
Aber das ist unabhängig davon, ob man das von einer Fremdfirma produzieren lässt oder im Hause selbst.
Naja, also die Kriterien gelten sowohl für freie Firmen als auch für Redaktionen im Hause, dass man selbst nicht, dass man nicht wirbt in politischen Sendungen, seien sie nach außen hin vergeben oder seien sie innen produziert, ist eine Selbstverständlichkeit. Da muss das Haus darauf achten, dass dies nicht geschieht.
Meint Nikolaus Brender, ehemaliger Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens.
Shabam, pow, blow, whiz.
Per Twitter kam ihm gerade das vorgelesene Interview mit Frank Plassberg, klang ein bisschen wie Aktuelle Kamera. Ja, das glaube ich, kann man dem was abgewinnen mit diesem Vergleich. Das nächste Interview ist ein Studiogespräch, das live ist, wieder mit Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Du hast dich mit der digitalen Strategie von Fachverlagen beschäftigt. Wir hatten noch nie das Thema Fachverlage.
Ja, stimmt.
Ja. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Oder besser gesagt, vielleicht sollte man das erstmal definieren. Was ist überhaupt ein Fachverlag?
Ja, vielleicht in Abgrenzung zu Special Interest Angeboten gefragt, weil wir haben ja sozusagen Fachzeitschriften und Special Interest Angebote, die so ein bisschen ähnlich erscheinen. Und Special Interest Angebote sind für Menschen, die sich im Hobby für ein Thema interessieren, also zum Beispiel eine Anglerzeitschrift oder ähnliches. Und Fachzeitschriften richten sich an Menschen, die beruflich mit einem Thema zu tun haben, die also solche Angebote für ihre Weiterbildung brauchen.
Also Medium Magazin zum Beispiel ist eine Fachzeitschrift.
Na, eher so Horizont noch zum Beispiel ist Werben und Verkaufen. Oh ja. Medium-Magazin, finde ich, ist so dazwischen, weil das ja schon auch, wir kommen zum zweiten Unterschied, glaube ich, so richtig zu kaufen gibt am Kiosk. Ich weiß es gar nicht genau, die werden auch nur verschickt. Ne? Denn ein weiterer Unterschied ist tatsächlich, dass Fachzeitschriften in der Regel nicht an Zeitungskiosken ausliegen. Sie gelangen also auf anderen Wegen zu den Lesern und sind deshalb einer größeren Öffentlichkeit auch gar nicht so bekannt.
Schauen wir mal in die USA. Die sind ja in Sachen Print und Digitalisierung mitunter ja auch Vorreiter. Welche Trends lassen sich dort beobachten?
Ja, ich habe darüber mit Michael Marchesano gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Association of Business Information and Media Companies, einer Vereinigung von rund 220 amerikanischen Fachverlagen. Und er sagte mir erstmal, good news, das Klima ist positiv. Und ein Trend besteht zum Beispiel darin, dass Print durchaus noch eine Rolle dort spielt. Print ist nicht tot, meint Marchesano. Es ist immer noch ein großer Teil davon, wie unser Publikum Informationen konsumieren will und wie auch Werber das Publikum erreichen wollen. 2014 nahm zum Beispiel die Printwerbung um 2,6% ab und die gute Nachricht ist, das ist der geringste Rückgang in den letzten 5 Jahren. Und das ermutigt zu sagen, vielleicht stabilisiert sich das ja. Also Print ist ein wichtiger Teil der Gleichung.
Right now print is still an important part of the equation.
Ja, und diese Gleichung enthält natürlich noch weitere Variablen, weitere neue Geschäftsfelder, getrieben durch die Technologie. Ganz stark im Trend in den USA sind die Analyse und Aufbereitung von Daten. Ganz stark im Kommen auch Events. 2014 wurden rund 12 Milliarden Dollar umgesetzt über Kongresse, Messen und ähnliches. Tendenz steigen und die Werbung verändert sich. Stichwort Native Advertising. 2013 haben schon 73% aller Online-Publisher diese Art von Werbung genutzt. Das dürften inzwischen mehr als 90% sein und unter ihnen natürlich auch jede Menge Fachverlage. Native Advertising wird immer wichtiger in der mobilen Nutzung, weil das sehr gut in das digitale Umfeld passt und sich sehr gut integrieren lässt in die Seiten. Und darum beobachten wir ein wachsendes Interesse von Werbern, auf diese Weise ihr Publikum zu erreichen. Es ist eine gute Möglichkeit für Medienhäuser, die mobilen Angebote zu monetarisieren.
environment, and it's an opportunity for media owners to monetize mobile.
Ja, wie sieht's denn in Deutschland aus? Früher hatte man so eine Faustformel in den 70er Jahren zumindest. Was in den USA ist, kommt dann 10 Jahre später irgendwie nach Deutschland. Wie sieht's damit aus?
Ja, die Frage, ob die Trends hier schon angekommen sind. Also ich habe darüber mit Uwe Vorkötter gesprochen. Viele kennen ihn sicher noch als Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Jetzt ist er Chefredakteur der Fachzeitschrift Horizont. Das ist ein Blatt, das sich mit Werbung und Marketing befasst. Auflage rund 20.000 Stück. Und er beschrieb mir den Unterschied zwischen Deutschland und den USA so.
Im durchschnittlichen amerikanischen Fachmedium ist es ja so, dass es fast so hohe Umsätze im digitalen Bereich erzielt wie im Printbereich. Da sind wir sicher 2-3 Jahre mindestens noch hinterher. Ein zweiter Trend ist, dass die Amerikaner unglaublich stark auf Data Business setzen, also auf Angebote an ihre Kunden, Daten zu sammeln, aufzubereiten und in konkrete Produkte umzusetzen. Darüber wird in der deutschen Branche sehr wohl auch geredet. Da gibt es auch Ansätze, aber da scheint mir auch, dass die Amerikaner wesentlich weiter sind und viel mehr Vorarbeit schon geleistet haben.
Allerdings muss man sagen, sind auch in Deutschland die Fachverlage auf dem Weg dahin, ihr Angebot zu diversifizieren, also in Anführung mehr als nur in Anführung Journalismus zu machen. Uwe Vorkötter brachte ein Beispiel. In seinem Verlag, dem Deutschen Fachverlag, wird die Immobilienzeitung herausgegeben. Die richtet sich an alle, die professionell in dem Bereich arbeiten, Makler, Banker, die Immobilien verkaufen und so weiter. Und da werden schon Datenanalysen angeboten.
Da stellen wir zum Beispiel ein Produkt zur Verfügung, das im Wesentlichen aus Daten generiert wird und das etwa Vergleichsmieten für eine ganz bestimmte Adresse errechnet oder Grundstückspreise für eine bestimmte Adresse und das in Gutachtenform dann aufbereitet. Das sind auch schon Produkte, die mit dem klassischen journalistischen eigentlich wenig zu tun haben, aber die eine Dienstleistung sind, die logisch aus diesem klassischen journalistischen Angebot entwickelt wird und einfach eine Stufe weitergeht.
Was bedeutet das nun für das Selbstverständnis der Verlage?
Ja, zum einen muss man sagen, bevor die darüber überhaupt nachdenken können, sie haben eigentlich gar keine andere Wahl. Also sie müssen sich neu aufstellen in der digitalen Welt, denn die Werbeetats werden neu verteilt. Statt Anzeigen in den Blättern gehen Firmen dazu, über eigene Medien zu publizieren und darüber Werbung zu machen, also eine eigene Website, eine eigene Kundenzeitschrift und so weiter, sodass die Verlage eben überlegen müssen, wie sie ihr Know-how, ihr journalistisches Know-how neu zu Geld machen. Und da eifert man den USA, soweit es geht, auch nach. Und da geht man dann eben weit über den Journalismus hinaus, wie mir Bernd Adam, Geschäftsführer des Vereins Deutsche Fachpresse, sagte.
Wenn man unter Journalismus versteht, dass Artikel geschrieben werden, hat es damit nicht mehr so viel zu tun. Es hat allerdings viel damit zu tun, Inhalte aufzubereiten und zugänglich zu machen. Das geschieht aber eben in einem anderen Maße, beispielsweise indem Inhalte so aufbereitet werden, dass sie innerhalb einer Datenbank verwendet werden können. Aber es sind ganz andere Qualifikationen, die gefragt sind. Das trifft in der Tat zu. Dennoch ist die Basis aller Produkte das Know-how um das, was die Branche bewegt, die Inhalte, die die Menschen zum Arbeiten brauchen. Und die müssen vorliegen.
Aber kann man dann perspektivisch noch von Verlagen sprechen? Also ein Verlag hat ja eine bestimmte publizistische Verantwortung, bewegt sich in einem bestimmten kulturellen Rahmen. Sind es dann auch Verlage, wenn man eine so breite Angebotspalette hat, wie das in den USA schon der Fall ist, Vera?
Ja, das ist die große Frage. Ich bin dann noch nicht ganz am Ende, aber Bernd Adam hat da zumindest schon mal eine Antwort drauf.
Es sind keine Verlage mehr und das ist eine Diskussion, die wir auch bei unseren Mitgliedern beobachten. Deswegen gibt es auch viele Umbenennungen. Wir haben mehrere Mitglieder, die haben den Begriff Verlag aus ihrem Namen gestrichen. Die verstehen sich als Informationsdienstleister oder ähnliches.
Ja, und mit Blick auf die USA sagte Adam,
dass viele Verlage sich inzwischen Business Information Solution Provider nennen, also auch von dem Begriff Verlag weggehen. Das ist eine Veränderung des Verständnisses der Tätigkeit in den Häusern. Aber die ist, glaube ich, unumgänglich und wird sich auch so durchsetzen.
Also, ich hatte eben getwittert, du sagst, die Verlage werden verschwinden?
Na, ich würde sagen, sie werden zu Informationsdienstleistern und dann können wir darüber diskutieren, ob es dann noch Verlage sind oder nicht.
Das werden wir dann sicherlich in einem der späteren Medienmagazine machen müssen. Erstmal bis hierhin vielen Dank, Vera Linz, @Vera Lee unter Twitter.
Radio 1.
Und damit haben wir wieder die Grenze überschritten von der Live-Radiosendung als Mitschnitt zum Podcast-Bonustrack. hören Sie zwei Ausschnitte aus den Sendungen des Medienmagazins vom 29. September 2001 und 28.06.2003. Weil vorhin die Bioleck-Bratpfanne erwähnt wurde von Hans-Jürgen Rosenbauer, es ging dabei nicht nur um die Tatsache, dass jemand in einer Produktionsfirma arbeitet und dann auch noch Merchandising macht, möglicherweise für seine Produkte, sondern diese Bratpfanne schlug tatsächlich Wellen bis zum VPRT, dem Verband privater Rundfunk- und Telemedienanbieter. Es ging bis nach Brüssel, aber hören Sie selbst. Die Medienmagazinsendung jetzt vom 29. September 2001. Sie hören Radio 1 auch weltweit im Internet unter radio1.de. Dort ist auch ein Livestream. Fast 25 Millionen Erwachsene in Deutschland nutzen heute das Internet. Das Tempo des Wachstums hat sich verlangsamt. Jedoch gehen in verstärktem Maße als früher internetferne Bevölkerungskreise online. So zumindest das Ergebnis der jüngsten ARD-Online-Studie. Von einem Durchbruch des Internets in allen Schichten kann derzeit nicht gesprochen werden. Dennoch werden die Claims abgesteckt. Unter großen Verlusten, wie die letzten Börsenmonate belegten. In Deutschland gibt es zurzeit Uneinigkeit darüber, inwieweit sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten im Internet engagieren dürfen. Machen Sie sich bitte den Spaß, wenn Sie gerade online sind, und klicken mal www.wdrladen.de an, also WDR-Laden wie eben ein Laden vom WDR, vom Westdeutschen Rundfunk. Dort sehen Sie auch ein Fenster zur Sendung Alfredissimo, Kochen mit Bioleck. Im Untermenü können Sie auswählen Bios Bücher und mehr, Zutaten und Gewürze, Küchenmesser und Töpfe und Pfannen. Verschiedene Begleitartikel zum Kochen mit Alfred Bioleck eben. Die Alfredissimo-Pfanne kostet 99,50 Mark, eine namenlose Pfanne 115 D-Mark. Darf der Westdeutsche Rundfunk Pfannen vertreiben? Ist das sozusagen der Grundversorgungsauftrag? Wenn nein, was unterscheiden nun die Küchenutensilien von den vielen Fanartikeln zur Sendung mit der Maus zum Beispiel? Nun, die Pfanne ist eine Pfanne auch ohne Biolex-Kochsendung. Die Plüschmaus oder die Lieder-CD dagegen ist ohne die Kindersendung nicht denkbar, somit als Programmbegleitung akzeptiert. Für den Verband privater Rundfunk- und Telekom-Anbieter VPRT wildern ARD und ZDF sozusagen in fremden Gewässern. Die Diskussion um die Biolex-Pfannen versuchte VPRT-Präsident Jürgen Dötz nach der Diskussion bei den dritten Berliner Mediengesprächen in einem Interview für das Medienmagazin auf eine abstrakte Ebene zu heben.
Es geht hier um den Online-Auftritt und die Frage, brauchen wir das, was wir im Fernsehen, im Hörfunk haben, ein duales System, auch im Internet? Hier glauben wir, dass es die Aktivitäten von ARD und ZDF weit über das hinausgehen, was vom Staatsvertrag abgedeckt ist. Der derzeit programmbegleitende Informationen und Angebote vorsieht. Hier gibt es eine Reihe von Beispielen, wo das nicht der Fall ist. Und hier erwarten wir von der Politik recht bald eine klare Entscheidung. Wie ist der Weg der Öffentlich-Rechtlichen im Internet? Und wenn die deutsche Politik nicht antwortet, werden wir diese Entscheidung in Brüssel suchen.
Aber welche Interessen sind jetzt direkt von den privaten Rundfunkanstalten und Telekom-Anbietern bedroht?
Wir haben derzeit E-Commerce-Angebote der öffentlich-rechtlichen Anstalten im Internet. Wir haben neue Programme, die fürs Netz produziert werden im Internet. All dies eben zulasten der Privaten in diesem Wettbewerb. Und da gehen wir davon aus, dass das nicht Aufgabe ist, mit Gebührengeldern gegen die Privaten im Internet den Wettbewerb zu veranstalten.
Also es gibt Hochrechnungen, dass wenn ARD und ZDF jetzt den E-Commerce sein lassen würden, dass dann die Privaten mehr verdienen würden im Netz?
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat mit E-Commerce nichts zu tun. Er ist kein Kaufhaus. Er hat eine Sonderfunktion, die wird von niemand bestritten. Aber meines Erachtens gefährdet er seine Sonderrolle selbst, wenn er sich praktisch privatwirtschaftlich engagiert. Und darum glaube ich, es wäre auch für die Kollegen bei ARD und ZDF das Beste, sie konzentrieren sich auf ihren Auftrag und nicht auf die Geschäfte, die die Privaten machen.
Jürgen Dötz regte in der Diskussion einen Ehrenkodex für ARD und ZDF an, eine Art Selbstverpflichtung, die Grenze zum E-Commerce nicht zu überschreiten. Über allen Argumenten der Privaten schwebte die Sorge, dass die so wörtlich Glaubwürdigkeit der Öffentlich-Rechtlichen durch Kaufangebote Schaden nehmen könnte. Mit dieser Sorge konfrontierte ich nach den dritten Berliner Mediengesprächen Diskussionsteilnehmer Fritz Raff. Er ist Intendant des Saarländischen Rundfunks und Vorsitzender der ARD-Kommission für Rundfunk und Telekommunikation, zuständig damit auch für das Internet.
Nun, die Glaubwürdigkeit wird dann nicht leiden, wenn man sich den Weg betrachtet, bis man zu dieser, wenn ich bei Beispiel bleiben darf, Bratpfanne kommt. Der User, der Nutzer wird mehrfach darauf aufmerksam gemacht, auf welchem Weg er sich jetzt befindet, wohin er geleitet wird und was letztendlich am Schluss an Angebot auf ihn zukommt. Er stellt also fest, er entfernt sich von harter öffentlich-rechtlicher Information oder auch von öffentlich-rechtlicher Unterhaltung, wird hingelenkt zu einem kommerziellen Anteil, aber ich räume ein, es wird Sinn machen, dass wir diese Eingrenzung, was ist im kommerziellen Bereich von uns zu leisten und was nicht, dass wir die vornehmen müssen. Die Produkte, die mit unseren Programmen zu tun haben, ich denke an Videokassetten, an Bücher, an CDs und anderes oder Merchandising-Produkte, die können wir selbstverständlich anbieten. Bei anderen Dingen bin ich für Zurückhaltung.
Gibt es so eine Art Selbstverpflichtung?
Nun, wir sind im Moment noch lange nicht bei einer Selbstverpflichtungsdiskussion. Wir sind alle noch dabei, unseren richtigen Weg im Internet zu definieren. Denn wir haben ja heute auch gehört, Internet ist nicht das große Geschäft, zumindest für diejenigen, die sich zunächst versprochen haben. Wir waren eigentlich eher langsame Starter. Wir bauen langsam auf unsere Aktivitäten mit relativ begrenzten finanziellen Mitteln. Und wenn wir diesen Weg einmal definiert haben, dann werden wir auch Eingrenzungen festlegen können, Begrenzungen festlegen können und dann sind wir auch in der Lage, Selbstbindungsbeschlüsse einzugehen.
Bleibt noch die Frage des Geldes. Wir haben heute gehört, 150 Millionen Pfund hat die BBC zur Verwendung, die ARD bestimmt weniger. Gibt es da Änderungen?
Nun, wir sind natürlich derzeit darum bemüht, der Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die ja letztendlich die Empfehlung ausspricht, wie hoch Rundfunkgebühren sein sollen, ihr gegenüber darzulegen, was ein dynamischer Internetentwicklung für die öffentlich-rechtlichen Anstalten bedeutet, welche finanziellen Bedarfe da sind. Aber wir müssen gleichzeitig auch insoweit glaubwürdig bleiben, dass wir unsere vorrangige Aufgabe in den klassischen Medien, Hörfunk und Fernsehen sehen und die Gesellschaft, die uns finanziert mit den Gebühren, auch nicht überfordern mit dem, was wir abverlangen an Gebührenanteile für Internetaktivitäten. Das ist noch ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Auf jeden Fall steht bis heute fest, im Moment sind wir unterfinanziert und können vieles von dem, was die Privaten glauben, was wir schon tun könnten, gar nicht leisten, weil wir gar nicht das Geld dafür zur Verfügung haben.
Vielen Dank, Herr Raff.
Und damit war das Ganze nicht ausgestanden, das Medienmagazin vom 28. Juni 2003. Radio 1 Medienmagazin vom 28. Juni. Im Paket der Rundfunkfragen, das die Ministerpräsidenten vorgestern gepackt haben, steckt ja neben der Rundfunkgebühr und der Frage, welchen Auftrag sollen ARD und ZDF künftig erfüllen, auch eine ganz pragmatische. Die Privaten hatten sich nämlich über ARD und ZDF beschwert. Die Homepages einiger ARD-Anstalten öffneten der Kommerzialität Tür und Tor. So klagt jedenfalls der VPRT, der Verband der privaten Rundfunk- und Fernsehanbieter. Die Privaten beschweren sich sogar deshalb bei der EU in Brüssel. Und weil ARD und ZDF im Internet E-Commerce betreiben würden, würden sie damit gegen geltendes Recht verstoßen. Die EU solle nun eingreifen. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz wollten die Regierungschefs eigentlich die Internetaktivitäten von ARD und ZDF in neue gesetzliche Bahnen bringen. Aber zunächst einmal Vera Linz im Studio. Herzlich willkommen. Worin besteht denn das Problem? Also ich habe das Online-Angebot von ARD und ZDF mal durchforstet und konnte nichts finden. Die Bratpfanne von Biolek, ursprünglich auch mal Auslöser der Debatte, ist seit den Münchner Medientagen 2001 ja nicht mehr im Angebot. Was gibt's denn da noch so?
Ganz genau. Ja, was der VPAT da genau gefunden hat, Jörg, kann ich dir im Moment leider auch nicht sagen. Das verrät er nämlich niemandem, außer der zuständigen EU-Behörde in Brüssel. Aber Fakt ist, dass er zwischen tagesschau.de, Maus und Börse marktwirtschaftliche Aktivitäten entdeckt zu haben meint und daraus schlussfolgert, dass es bei ARD und ZDF nicht ganz koscher zugeht. Und deshalb will der VPAT-Präsident Jürgen Dürz Licht ins Dunkel bringen und, wie du schon gesagt hast, er hat bei der EU-Beschwerde eingelegt und will durchsetzen, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich einem besonderen Kontrollmechanismus unterziehen und ihre Aktivitäten offenlegen.
Zunächst ist es eine Beschwerde, die zu etwas Positivem führen soll, nämlich dazu, dass eine in Europa gültige Transparenzrichtlinie auch in Deutschland anerkannt wird.
Transparenzrichtlinie, dieses Wort, das bedeutet, dass Unternehmen, die subventioniert werden, privatwirtschaftliche Tätigkeiten in der Buchführung ausweisen müssen. Mit der Konsequenz, dass solche Aktivitäten über eigenständige, privat operierende Unternehmen ausgeführt werden müssten.
Nun ist das ja eine Forderung, die von den Privaten schon lange gestellt wird. Die neue Qualität besteht ja jetzt, glaube ich, darin, dass man eben Klage einreicht. Mit welchen Argumenten reagieren denn ARD und ZDF darauf?
Ja, für ARD und ZDF ist das alles gar kein Thema. Schon allein deshalb, weil es keine Subventionierung subventionierten, sondern gebührenfinanzierte Anstalten sind. Aber viel wichtiger ist noch, dass der VPRT eben bislang alle Beweise schuldig geblieben ist, die belegen, dass die Öffentlich-Rechtlichen im Internet E-Commerce betreiben. Das bestätigt auch neben dir Heidi Schmidt, die Online-Koordinatorin der ARD.
Das ist ja das Merkwürdige an dieser Debatte. Wir kennen den Wortlaut der Beschwerde überhaupt nicht. Und diese Pressekampagne wird ja auch so geführt, dass weder uns das bekannt ist, noch dem Publikum. Und diese Behauptung, die da drin steckt, unsere Angebote und Dienstleistungen würden an Dritte zu nicht marktgerechten Bedingungen angeboten, die trifft schlichtweg nicht zu.
Ja, was verkauft wird im Netz? Das sind lediglich sogenannte Merchandising-Artikel, also Produkte, die dazu dienen, Programmmarken zu stützen, wie die Plüschmaus, das Video zum Film oder Eintrittskarten, und das ganz legal.
Ich glaube, auch die schöne Kerze von Radio 1 ist dabei. Aber warum weigert sich denn nun der VPRT, Beispiele zu nennen? Ich meine, man kann auch keine Diskussion führen, wenn man nicht weiß, worum es geht, oder?
Ja, dahinter steckt tatsächlich ein tieferer Sinn. Man will nämlich sichergehen, dass die Beweismittel nicht entfernt werden. Das erklärt zumindest Jürgen Dötz.
Wir haben der Kommission ja ein Konvolut von Beispielen aus den Internetangeboten der öffentlich-rechtlichen Anstalten vorgelegt. Wir haben die Beschwerde selbst noch nicht veröffentlicht, weil ich mir sicher bin, die entsprechenden Seiten wären dann morgen wieder draußen. Also hier wollen wir schon noch ein bisschen für Überraschung sorgen. Aber nehmen Sie den WDR oder den MDR und klicken Sie weiter, Sie werden kommerzielle Freunde haben.
Was eben zu beweisen wäre.
Ja, da scheint mir wahrscheinlich der Streit wichtiger zu sein, als zu sagen, pass mal auf, mach doch das mal weg und dann ist es weg. Gut, aber die Länderchefs wollen ja im Rahmen der Online-Auftritte von ARD und ZDF gesetzlich alles neu definieren. Am Donnerstag stand ja das Thema auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Da ist man erstmal nicht weitergekommen. Wie geht es denn weiter?
Ja, man will sich jetzt bis zum Oktober darüber einig werden, wie die Internetauftritte gesetzlich festgeschrieben werden sollen. Was sich dann tatsächlich ändern soll, das ist noch unklar. Wie es heißt, soll die Beschreibung vorwiegend programmbezogene Mediendienste ersetzt werden durch die Begriffe programmbegleitend und programmbezogen. Das klingt alles noch sehr allgemein und darum wird das jetzt von den juristischen Abteilungen der ARD geprüft, was das praktisch bedeutet.
Und wir werden spätestens im Herbst dann weiter die Sache verfolgen. Das war erstmal zum aktuellen Stand. Vera Linz, schönen Dank.